Es ist ein klarer Januartag auf dem Friedhof im bündnerischen Jenatz. Unter dem Schnee vor den Füßen von meinem Papi und mir liegen seine Eltern begraben.
Also jetzt sind wir hier vor der Kirche, Jenatz, wo auch die Gräber sind und auch Ruini und Sloni beerdigt sind.
Der Eni und Nani, meine Grosseltern, haben meinem Papi Geld vererbt. Geld, das er wie Hunderte von anderen Menschen in der Schweiz an den Finanzbetrüger Dieter Behring verloren hat. Über den Anlagebetrüger Dieter Behring und sein Schneeballsystem ist viel berichtet worden. Über die Opfer von seinem System und was der Betrug für ihr Leben bedeutet hat, nicht. Viele haben nicht erzählen, wie ihr Vertrauen gebrochen wurde. Die Scham war zu gross. Das möchte ich ändern. Ich möchte die Geschichte von meinem Papi, einem Fluri Bärtsch, erzählen. Ich möchte in diesem Podcast rekonstruieren, was der Verlust für ihn, für unsere Familie und für mein Leben bedeutet hat.
Dann denkst du, ja, was denken die Verwandten, was denkt der Bruder? Und dann ist es nachher weitergegangen, was heisst das für Kinder? Denen fehlt das Erbe einmal.
Der Basler Finanzier Dieter Behring sitzt bis sicher morgen Morgen in Haft.
Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen.
Das ist so ein bisschen das Schuldgefühl oder der Schock, mehr moralisch gegenüber den Eltern.
Ich bin Vanessa Sadetzky.
Und ich bin Sarah Fluck.
Wir wollen gründen, wie der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz, der Dieter Behring, Hunderte von Leuten Millionen aus den Taschen gezogen hat.
Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil von seinem Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat.
Es geht um Gier, Schuld und die Überforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Behring sein Betrugssystem so lange hat funktionieren konnte,
sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der grosse Bluff, wie der Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
Episode 1 Alpen aus Gold. Sarah Fluck ist 17, wo der Name Dieter Behring zum ersten Mal in ihr Leben tritt.
In der Familienferien hat mein Papi einen Anruf bekommen und hat telefoniert mega lang. Und ich weiss nur noch, meine Eltern haben während der sicher 3/4 Stunde nur über das Geld geredet. Und sind beide mega gestresst gewesen. Und das Wort Behring ist dort die ganze Zeit gefallen.
Dieter Behring. Ich will in diesem Podcast endlich herausfinden, was der Name mit dem Verlust vom Erbe von meinem Papi zu tun hat.
Der Dieter Behring war ein Schweizer Finanzier, der behauptet hat, den genetischen Gurt vom Börsenhandel knackt zu haben. Hinter dem Versprechen hat in Tat und Wahrheit aber nichts als ein raffiniertes System aus Lügen und Betrügen gesteckt. Statt der versprochenen Rendite sind zwischen den Jahren 1998 und 2004 um die 800 Millionen Schweizer Franken verschwunden. Der Fall um den Finanzbetrug beschäftigt das Gericht bis heute.
Für mich hat der Verlust persönliche Konsequenzen gehabt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht reich war, die musste aufs Geld schauen. Ich habe mich darum damals gegen das Journalismusstudium und für eine Lehrerausbildung entschieden, weil es finanziell sicherer war. Ich habe unzählige Stunden als Barkeeperin geschafft, um mein Studium zu finanzieren. Wie ist es so weit gekommen, dass sich unser Familienerbe in Luft aufgelöst hat? Dem möchte ich jetzt endlich auf den Grund gehen. Zusammen mit meiner Kollegin und ebenfalls Journalistin, der Vanessa Sadetzky.
Ich habe vor ein bisschen mehr als einem Jahr das erste Mal von Dieter Behring gehört. Zara und ich haben damals regelmäßig telefoniert, um ein bisschen der Einsamkeit zu entgehen, die der damalige Lockdown mit sich gebracht hat.
Dort habe ich das erste Mal erfahren, dass deine Familie viel Geld verloren hat und dass du das aufarbeiten möchtest. Und eben als Gesellschaftsjournalist habe ich gedacht, wow, das klingt ja mega spannend, let's do it.
Also, dass ich es aufarbeiten möchte, habe ich ganz sicher nicht gesagt.
Da kommen wir auch gerade zu unserem grössten Konflikt. Nämlich, dass ich alles immer sehr gerne betrachte, von wegen, was die Leute gefühlt haben Und Zara redet da nicht so gerne drüber.
Der Reiz, um bei diesem Podcast mitzumachen, war für mich damals nicht nur unsere Unterschiedlichkeit. Mich hat fasziniert, dass es mit dem Vater jemanden gibt, der offen über sein Erbe reden will. Zwar denkt die ganze Welt bei der Schweiz direkt an Reichtum, Goldbarren und Banken, aber fast noch mehr gehört es zu unserem Land, dass man nicht öffentlich über Geld redet. Besonders, wenn man es geschenkt bekommt. Wer hat, der hat.
Ich will das Schweigen über Geld und vor allem das Schweigen über den Verlust von Geld brechen. Zumindest in meiner Familie. Denn obwohl unsere Familie selber vom Finanzskandal betroffen war, habe ich nie ganz verstanden, was damals passiert ist. Also habe ich meinen Papi gefragt, ob er es uns erzählt.
Wir gehen zurück zum Ursprung. Dort, wo sich das Erbe angehäuft hat. Wir treffen meinen Papi am Ort seiner Kindheit. Ein dicht verzweigtes Bergdorf im Prättigau, wo in diesen Tagen im Januar 2021 gerade im Schnee versinkt.
Wir sind im nördlichen Graubünden angekommen. Die Luft ist frisch. Ab und zu zieht ein Düftchen von einem Misthaufen vorbei.
Mein Papi, der Fluri Bertsch, stellt sich gerade selber vor.
Mein Name ist Fluri Bertsch. Und bin aufgewachsen hier in Jenatz. Habe dann Theologie studiert, bin Pfarrer geworden und lebe heute in Rümlang bei Zürich.
Wir machen mit dem Fluri, dem Vater von Sarah, einen Spaziergang durchs Dorf.
Und da kommt man jetzt, das heisst auf dem Platz, das ist jetzt eigentlich der eigentliche den Dorfplatz mit dem Dorfhaus. Das ist quasi der zentrale Platz gewesen.
Ja, und der heisst einfach Platz, das hat das Schild da schon.
Ja, genau. Aber das dem hat man immer so gesagt. Und da ist dann immer ein Bänkli gewesen.
Ja.
Und dann der Mann, der da hinten gewohnt hat, ist dann da gesessen, wenn er pensioniert war.
Ja.
Und jeder, der vorbei ist, ist dann kurz hergesessen oder hat ein paar Worte geredet. Ja. Und das war wie der Informationsaustausch vom Dorf.
Der Fluri Bertsch, der Sarah, ihr Papi, wirkt auf mich wie ein Mann, der herzlich und offen ist. Gemütlich sieht er aus, mit seinem Büchli. Fast wie ein Teddybär. Und er ist witzig. Das merke ich, wo wir vor einem Kuhstall stehen bleiben.
Jetzt müssen wir ein bisschen mauen. Ja, ja.
Das wird die abschlacken.
Ja, schau jetzt so. Hä?
Kleine, hey?
Hä? Was ist denn mit den Kühen? Ja, was ist denn mit den Kühen? Ja, 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 ja.
Klein.
So. Hä? So. Was ist denn mit den Kühen?
Hallo.
Was ist denn mit den Kühen?
Hallo.
Hä? Was ist denn mit euch?
Hä? Oh, du grosse Zunge.
Kalbszüngli sozusagen. Ja, Kalbszüngli.
Wir stapfen weiter zum Bauernhaus, wo mein Papi aufgewachsen ist. Jetzt stehen wir im Garten unter einem Birnenbaum. Aus diesen Früchten hat meine Grossmutter einmal Birnenbrot für den Dorfbäck gebracht und hat sich so einen Zustupf verdient. Zusammen haben meine Grosseltern den Hof hier am Hasentrog geführt. Ihr Lebensinhalt war zu arbeiten. Meine Grossmutter und mein Grossvater haben aus einem guten Grund versucht, im Geld Sicherheit zu finden.
Das ist Nachkriegsgeneration, also Kriegsgeneration, und die haben nachher den Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie, oder dort ist das Arbeiten wichtig gewesen, dann hat man können auch einen Besitz, also Geld verdienen.
Meine Grosseltern haben jeden Rappen umgedrüllt. Das Sparen war fast wie eine Religion gewesen, vor allem für meinen Grossvater.
Und dann ist er sehr sparsam umgegangen. Und aber irgendwie, wenn er geredet hat über das Geld, hat man schon gemerkt, dass das ist mehr als Geld. Das ist schließlich ist das, hat man fast wie in der Kirche über Gott, hat man da benünscht über das Geld geredet. Man gibt Geld nur aus, wo es wirklich nötig ist, und sonst tut man es ins Kasseli und tut man es sparen. Und das hat man von kleinem Kind auf, hat man ein Kasseli
gehabt. Wie hat so das Kasseli ausgesehen?
Ja, das Kasseli ist aber ein Metallkasseli gewesen und massiv Metall. Was einmal drin war, ist drin gewesen. Also ich habe dann in den Anlässen, wo man dann hat können, Geld ausgeben, also zum Beispiel der Markttag, Dann haben wir abends einen Marchbatzen oder einen Festbatzen bekommen. Und die konnten dann noch nicht brauchen können. Ich habe dann den ganzen Tag gespart, habe mir überlegt, was wäre das Beste, und habe am Abend wieder mit. Also, dass selbst mein Vater dann gesagt hat, irgendwas ist schief mit dem Bub, oder? Sparen ist schon recht, aber also, er hat so irgendwie diese Haltung, er ist sparsam, aber gleich, es gibt dann gewisse Sachen, wo man, dort tut man sie investieren, oder? Bei den Maschinen oder eben beim Markttag und so. Das ist so ein bisschen seine Grundhaltung, oder?
Wenn ich einen Fluri Bertsch so zulasse, bekomme ich das Gefühl, dass er einen ehrfürchtigen Umgang mit Geld pflegt. Er scheint fast ein bisschen Angst davor zu haben.
Das sind für so eine einfache Bauernfamilie rechte Beträge zusammengekommen. Im Fall meiner Grosseltern waren es am Lebensende noch rund 800'000 Schweizer Franken. Wenn ich das höre und gerade so auf dem Hof neben dem Misthaufen stehe, ist es eine besonders eindrückliche Summe.
Das Vermögen ist aber nicht alles bloß vom Arbeiten und Sparen gekommen.
Also ich habe wirklich fast das Gefühl, man könnte es irgendwie dritteln. Also man könnte sagen, ein Drittel ist quasi Arbeit, ein Drittel ist letztlich von denen vom Staat Beiträge und ein Drittel ist vom Geschäften, vom guten Anlegen von dem Geld.
Aber einfach nicht darüber geredet?
Nein. Du tust im Dorf, das ist tief, so in diesen Bauerndörfern, oder? Geht es vor allem auch um das Rausheben, aber wie schwierig die Situation ist, wie arm man dran ist, wie nötig man hat, dass der Staat auch. Also ein bisschen die Mentalität, da würde keiner sagen, ich habe geerbt oder wir haben da ein Stück Land verkauft. Oder mir hat dann einer von der Bank, ein befreundeter Mann von der Bank, hat gesagt, du hast ja keine Ahnung, wie gross die Bankkonten von diesen Bauern sind. Weil äußerlich sind ja alle, es sind alle ganz arme Schlucker gewesen. Und laut der Aussage vom Bankmann hat es doch einige Satte darunter gehabt, oder?
War Millionär.
Für die Eltern von Fluri Bertsch war der Umgang mit Geld also stark von der Nachkriegszeit geprägt. Als junge Erwachsene fängt er die Mentalität seiner Eltern an hinterfragen. Er verlässt das abgelegene Bergdorf und wird Pfarrer. Sein eigenes Verhältnis zum Geld fängt sich an zu verändern.
Wo ein Freund von mir gestorben ist an Krebs, mein bester, allerbester Freund, hat das bei mir eben Grundfragen ausgelöst. Oder ich habe mich dann gefragt, wo ist der jetzt? Gibt es nachher? Woher kommen wir? Also, das sind die ganzen Sinnfragen gekommen. Ich habe dann plötzlich gesagt, hey, ihr tut das Geld vergötzen. Ihr macht den Gott daraus.
Im Jahr 2002 stirbt mein Grossvater. Wenige Monate später auch meine Grossmutter.
Jetzt laufen wir zu den Gräben durch den Schnee. Da ist natürlich nicht gerummt worden. Das ist ein Tief. Es ist ein kleiner Friedhof, viel Natursteine, ein paar Holzkreuze, ein paar Grabkerzen im Tiefsten, die rausschauen. Ah, und der Fluri hat schon das Grab gefunden von den Eltern.
Hans Bertsch, 1920 bis 2002 und Menga Bertsch Schmid, 1921 bis 2002.
Die ersten paar Monate sind die zwei zurückgebliebenen Söhne mit dem Verkauf vom Hof beschäftigt. Für den Fluri Bertsch ist das geerbte Vermögen ein eindrücklicher Betrag. Aber es bringt auch Herausforderungen mit sich.
Ich wollte das nie wollen, eigentlich, und habe es fast müssen verwalten und habe dem auch nicht den Respekt entgegengebracht. Das sehe ich heute. Das war eine Reaktion auf das leichtsinnige Umgehen mit einem Erbe, das hart verdient worden ist. Das war für mich, weil ich ja, eine Anti-Stellung eingenommen haben, materiell.
Das war eine Belastung für dich?
Ja, eigentlich hatte ich dann so eine Phase, in der ich mir gewünscht hätte, quasi wie Jesus ohne Geld ohne, oder wie die Orden, wo die Armen dienen oder so, wo ich gar nichts zu tun habe mit dem. Und wo ich gesagt habe, am liebsten hätte ich, wenn ich nie irgendwas, weil ich intuitiv gespürt habe, man müsse dann auch dealen mit dem, man müsse umgehen, man müsse sich auch Gedanken machen. Und das habe ich wie innerlich abgestoßen.
Es ist für mich schwierig nachzuvollziehen, warum mein Papi sich nicht wirklich um das Erbe kümmern wollte. Trotzdem verstehe ich jetzt ein bisschen besser, was ihn bewegt hat. Ich habe fast das Gefühl, dass er unterbewusst nach jemandem gesucht hat, der ihm irgendwie die Verantwortung für das Geld abnimmt.
Im Sommer 2002 trifft Fluri Bertsch eine Person, die ihm genau das verspricht. Ein Anlagepaket mit glänzenden Gewinnchancen. Wo wir auf dem Wanderweg zum Familienmeier saßen, der Frühlingsalp, auflaufen, erzählt er von der Begegnung mit dem Anlageberater.
Wie hast du ihn kennengelernt eigentlich?
Das ist ein Mann, der uns besucht hat, in der Kirche auch Aufbauarbeit und punktuell dort mit uns zusammengearbeitet hat, aber der von Berufes wegen Versicherungsvertreter war. Das ist so eine Person, die Gelder angeworben hat, um sie dann in den Fonds von Behring zu investieren. Und ich habe ihn kennengelernt, einfach bei so einem Besuch bei uns in der lokalen Kirche, eine Arbeit, wo er so ein Wochenende mitgeschafft hat.
Ich realisiere zum ersten Mal, dass mein Papi den Dieter Behring ja gar nicht persönlich getroffen hat. Sein Einstieg ins System Behring war durch einen guten Freund aus dem kirchlichen Umfeld. Man hat sich besucht, man hat zusammen geschafft, er ist in unserem Haus ein- und ausgegangen. Ich versuche, ein Gesicht zu finden zu diesem Namen, aber ich mag mich nur recht vage erinnern. Als 17-Jährige hatte ich anders im Kopf als mein Papi und seine Kollegen.
Wir treten aus dem verschneiten Wald raus. In der Ferne ist der Holzstall von Maiensass erkennbar. Ich frage Fluri, was er über das System gewusst hat, in das er sein Geld hat investieren
wollte. Also, das ist quasi verkauft worden als ein System von Geldanlegen, das mehr Zinsen bringt als auf der Bank. Das hat damals 6% Zinsen gebracht und hat als sichere Anlage gehandelt. Und dann ist noch 3% Bonuszinsen, sozusagen ein Bonus dazugekommen, wenn es gut gelaufen ist.
Das ist die Geschichte, die der Anleger, wie im Fluri Bertsch, aufgetischt worden ist. Heute wissen wir, in Wahrheit ist das Geld höchstwahrscheinlich nie angelegt worden, sondern direkt in die Tasche von Dieter Behring und seinen Verbündeten geflossen.
Mein Papa ist von diesem Angebot überzeugt. Er entscheidet sich, einen Grossteil von seinem Erbe zu investieren. Rund 400'000 Franken.
Zweieinhalb Jahre lang scheint beim Fluri Bertsch seine Anlagen alles wie geplant zu laufen. Doch 2004 tauchen in den Medien vermehrt kritische Berichte über Dieter Behring und seine Fonds auf.
So sind im Tagesanzeiger von März bis Anfang Oktober 2004 folgende Überschriften zu lesen.
Die märchenhaften Gewinne des Dieter B.
Behring verstrickt sich in Widersprüche.
Zauberer Dieter Behring. Schwupp, und das Geld war weg.
Langsam kommen dem Fluri Zweifel, dass sein Erbe in sichere Hände ist. Dann geht es Schlag auf Schlag. Der Dieter Behring und andere Schlüsselfiguren aus dem System werden verhaftet. Es wird klar, dass er das Geld nicht so schnell, wenn überhaupt, wieder bekommt.
Seit gut 3 Wochen sitzt der Basler Financier Dieter Behring in Untersuchungshaft.
Mit diesen dubiosen Versprechen soll der ehemalige Finanzjongleur Dieter Behring gemäß Anklage etwa 2000 Anleger systematisch betrogen und so Millionen ergaunert haben.
Der ehemalige Anlageberater Dieter Behring muss doch noch vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gewerbsmäßigen Betrug und Geldwäscherei vor.
Ich frage meinen Papi, was er gedacht hat, als er zum ersten Mal realisiert hat, dass das Geld für immer weg sein könnte.
Das ist ein Verlust oder so. Das ist ja eigentlich das Geld von den Eltern, das Geld, wo sie so viel reingesteckt haben. aber mehr Herzblut und natürlich mehr Arbeit und Leistung als ich. Und dann kommt auch das, was würden sie denken, das wäre ja ein Schock, die würden sich im Grab umdrehen und dann denkst du, ja, was denken die Verwandten, was denkt der Bruder? Und dann ist es nachher weitergegangen, was heisst das für Kind? Also es ist quasi so wie im Kreis umgegangen, oder? Kind, denen fehlt das Erbe einmal, wo wir kann haben und sie jetzt aber nicht mehr. Und die haben auch gemerkt, aber mir selber hat es quasi wie am wenigsten Weg gemacht.
Wenn ich meinem Papi so zulasse, ist es, als würde meine schwammige Erinnerung sich das erste Mal so zu einem klaren Bild formen. Ich habe unsere Familie bisher als Opfer von einem grossen, diffusen Drama gesehen. Das erste Mal werden die Details von diesen Ereignissen sichtbar. Die Geschichte, wie sie meinen Papi erlebt hat. Klar, er ist leichtfertig mit dem Vermögen umgegangen. Aber ich kann auch besser nachvollziehen, was ihn motiviert hat. Er hat das Geld nicht einem Wildfremden anvertraut, sondern einem guten Bekannten. Aber es kommt bei mir auch Wut auf. Jetzt weniger auf den Bering, aber vor allem gegenüber dem Anlageberater. Der hat doch mein Papi sein Vertrauen missbraucht. Der hat doch unser Erbe verspielt.
In dieser Episode haben wir die Seite von Fluri Bertsch gehört. Wir wollen aber auch noch die andere Seite hören, um den Finanzskandal in seiner Tiefe zu verstehen. Wir machen uns auf die Suche nach dem Mann, den die Familie Bertsch in Fall Bering eingezogen hat. Wir hoffen, dass er sich unseren Fragen stellt.
Das ist noch Zara Fluck. Grüezi. Ja, genau. Hören Sie mich? Ah, super.
Mehr in der nächsten Episode von «Der grosse Bluff», wie Dieter Bering die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
Ihr findet alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf den Webseiten und den Apps von allen Tamedia-Titeln. Mehr Inhalt rund um Dieter Bering findet ihr verlinkt im Episodenbeschreib.
«Der grosse Bluff» ist ein Podcast von Tamedia. Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa Sadetzky.
Der Podcast ist auch unterstützt worden durch den Förderpreis Katalysator von der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck. Musik komponiert haben die Sapphire Studios.
Wenn ihr Fragen habt, dann folgt mir, Sarah Fluck, oder Vanessa Sadetzky auf Twitter oder LinkedIn oder schreibt ein Mail an podcast@tamedia.ch.